Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich wohne ja nicht so weit weg. In Graz, das ist in St. Gallen-Rheintal. Und ich war schon einmal hier an einem anderen Vortrag und hätte gar nicht gedacht, dass ich selber mal einen halte hier. Das freut mich natürlich. Ja, das Spiel, das beschäftigt mich schon seit vielen Jahren, eigentlich seit ich 17 bin, beschäftige ich mich mit dem Spiel der Kinder. Und es wird von Jahr zu Jahr noch interessanter und noch reicher. Das ist eine ganze große Welt, das Spiel der Kinder. Und sie verraten uns ganz viel von ihnen selbst über das Spiel. Und da möchte ich euch ein bisschen hineinführen wieder in diese Welt. Die meisten haben selber noch als Kinder dieses Spiel erlebt, das ich meine. Ich nenne das das freie Spiel. Also freies, selbstgewähltes Spiel im Unterschied zu angeleiteten Spielen. Da werde ich noch genauer darauf zu sprechen kommen. Dieses freie Spiel, das wird heute immer mehr so etwas beiseite gedrängt. Und das andere Spiel, das man so auch kaufen kann, das im Schatten liegt und alles Mögliche, das wird immer breiter. Und gleichzeitig höre ich von vielen Kindergärtnerinnen, dass sie immer mehr Kinder haben, die nicht mehr richtig spielen können. Von ihnen aus kommt nichts. Und die werden dann angeleitet. Und dadurch wächst es auch nicht. Also ich kenne immer mehr Kindergärten, wo eigentlich dieses freie Spiel kaum mehr stattfindet. Und doch sind die Kindergärten wären eigentlich die Orte des Spiels. Oft können zu Hause die Kinder nicht mehr so spielen und dann werden die Kindergärten noch der Ort des Spiels. Und wenn es da auch nicht mehr stattfinden kann, dann ist das sehr traurig für die Kinder. Eigentlich ist das Spiel ihr Leben. Ich werde euch jetzt einige Bilder so als Einstimmung geben, was ich meine mit dem freien Spiel. Ich werde ganz viele Bilder zeigen, das erinnert euch auch an eure eigene Kindheit. Und die gelehrten Frauen haben es auch ein bisschen leichter. Ja, das kennen sicher alle. Sehen jetzt alle das Bild? So. Gut. Das kennen sicher alle. Die Badewanne regt an zum Spielen. Und je einfacher das Spielmaterial ist, desto vielfältiger kann man damit experimentieren, weil es nicht vorgegeben ist. Gleich noch ein Badewannenbild. Da seht ihr auch gleich ein Geheimnis des freien Spiels. Ihr seht ja, dass dieser Duschkopf das Kind inspiriert, das könnte auch ein Mikrofon sein. Also, das sieht ähnlich aus. Und das ist was ganz Wichtiges, wenn das Kind inspiriert wird von einem einfachen Gegenstand und den umwandelt, dann passiert ganz viel im Gehirn. Diese Umwandlung, das regt das Gehirn an. Und wenn jetzt das Kind schon ein fertiges Mikrofon hat, dann muss das Kind eigentlich im Gehirn gar nichts machen. Dann wird das ganz lahm. Also je einfacher die Spielsachen, desto tätiger die Gehirnfunktionen. Und heute wollen ja alle gescheite Kinder und meinen, dass sie müssten viel kaufen, damit die Kinder gescheit werden. Und ich hoffe, Ihnen im Laufe des Abends aufzeigen zu können, dass das Material immer noch einfacher und noch einfacher werden kann, damit die Kinder gescheit werden. Kommen auch Beispiele. So, der ist einfach rumgelegen, dieser Schlauch. Und da passiert bei so einfachen Experimenten viel mehr, als wir denken. Also das sagt Heinrich Jacobi darüber. Heinrich Jacobi war ein großer Pädagoge. Der sagt, das Kind in seinen ersten 3-4 Lebensjahren leistet eine so umfassende und qualifizierte Arbeit, dass sie wahrscheinlich größer ist als das, was die meisten Menschen in ihrem restlichen Leben noch leisten. Eine so intensive, so grundlegende und so produktive Arbeitsleistung wie die der ersten Lebensjahre hat später kaum noch ihresgleichen. Und das könnt ihr erleben, wenn die Kinder so intensiv im Spiel sind. Da werdet ihr auch noch viele Kinder sehen. Diese Mädchen habe ich auch anlässlich eines Vortrags getroffen im Emmental. Das ist so, da wissen, wo der Emmentaler herkommt. Und bei denen habe ich übernachtet. Und dann habe ich gesehen, dass diese Kinder unglaublich schön gespielt haben. Also das ging unaufhörlich. Und die Mutter sagte auch, ja, sie spielen von morgen bis am Abend. Sie haben fast nicht Zeit zum Essen. Sie spielen und spielen und spielen und haben immer Ideen. Und sie hatten eine sehr enge Wohnung und die hat die Stube eigentlich ausgeräumt, damit da Platz entsteht für diese Spiele. Und das hat sich so gelohnt, weil das war für die Mutter auch schön, weil sie musste nicht dauernd ausstudieren, wie sie jetzt die Kinder unterhalten könnte, weil das fließt dann von selbst. Da braucht es einfach die Umgebung, also dass man ihnen noch hilft, eine Schüssel zu finden oder so. Das ist sehr erleichternd für die Eltern, wenn die Kinder in dieses freie Spiel hineinfinden. Sind hier zwei Buben von Grazer Berg. Die habe ich kennengelernt über die Mutter. Und die Mutter hat ziemlich spät diese Buben bekommen, hat vorher was ganz anderes gemacht. Und sie wusste nicht so viel über Kinder. Und hat dann viel angeschafft, eben Spiele, Puzzles, Lernspiele, alles Mögliche. Und dann ist sie auf dieses freie Spiel gestoßen. Und sie fand das so gut, sie hat wirklich weggeräumt und hat Platz gemacht für dieses freie Spiel. Diese zwei Buben, die kamen also voll da hinein, ich habe das öfter miterlebt, bis ins Schulalter. Hat sich das umgewandelt dann noch in große Projekte, wo sie einen Laden ausgebaut haben, wo die Grazer Berger Bevölkerung vorbeikommen konnte und Edelsteine und Muscheln kaufen. Sie waren dann schon geschäftstüchtig. Und dann sind sie in die Schule gekommen, der größeren, und dann hat der Lehrer die Mutter gefragt, was haben sie gemacht mit diesem Kind? Dass der so unglaublich konzentriert arbeiten kann, dass der eine solche Begeisterungsfähigkeit hat, dass der so dranbleiben kann, so zuhören. Und sie hat gesagt, ja, sie hatte nur gespielt. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Kind hochbegabt war, beide übrigens, und die hatten kein einziges Lernspiel mehr. Dann. Sie haben wirklich nur gespielt. Und das wirkt ganz stark auf die Lust am Tun, am Leben. Es gibt einen Enthusiasmus. Und dieser Enthusiasmus im Spiel, der wandelt sich nachher um in Enthusiasmus am Lernen. Also diese Kinder musste man nicht zum Lernen sozusagen zwingen. Die hatten diese Kraft, dann auch zu lernen. Hier ist wieder dieses Prinzip, dass aus dem einfachsten Material, dass dieses Material die Fantasie beflügelt. Sie haben jetzt einen Zug gebaut. Und das kann ja immer wieder was anderes sein. Ich werde noch ein Bild, ich glaube, es kommt noch später, von einer Schachtel. Wir haben eine große Möbelschachtel. Die habe ich jetzt seit 7 Jahren, diese Schachtel, und die dauernd sind die Kinder mit dieser Schachtel beschäftigt. Ich muss jetzt noch sagen, wer mir ist. Ich wurde vorgestellt auch als Präsidentin dieses Vereins Spielraum, Lebensraum. Das sind jetzt etwa 12 Frauen, die diesen Verein bilden, und wir bieten an Eltern-Kind-Gruppen. Also die Mütter kommen schon mit ganz kleinen Kindern ab 4 Monaten. Das sind ganz kleine Gruppen und eigentlich sind das Elternschulen. Und wir haben jetzt in unserem Dorf haben wir 18 solche Gruppen. Also das scheint ein großer Bedarf an solchen Gruppen zu sein. Und da leiten wir eben die Eltern auch an in dieses einfache Spielen. Und diese Schachtel ist jetzt in so einer Gruppe mit noch kleinen Kindern, jetzt 2- bis 3-Jährigen. Und ich sage immer den Eltern, schaut jetzt mal diese Schachtel an, die haben wir gratis geholt in der Möbel, Delta-Möbel, und wir haben Fenster reingeschnitten, hinten hat es so Löcher, wo man Kastanien reinwerfen kann. Und unermüdlich spielen sie mit dieser Schachtel schon seit 7 Jahren, es hat nichts gekostet und nachher können wir sie wieder mit dem Altkarton entsorgen. Also so einfach und so günstig können die besten Spielsachen sein. Wir haben jetzt zusätzlich zu diesen Gruppen einen Sandraum eingerichtet. Der heißt die Sandbank, wie im Rhein, diese Sandbänke. Und in diesem Raum hat es 2 so niedere Tische, da draußen große Gefäße mit Vogelsand drin. Und dann hat es noch 2 so Gelten, wie sagen wir, so Bottiche, auch noch mit Sand. Und an der Wand hat es so Kästchen mit Schubladen und da hat es lauter Sachen aus dem Brockenhaus. Also schöne Sachen, so Siebe, kleine Tassen, Kellen, Schüsselchen. Eigentlich wie eine Küche wirkt das. Dann hat es noch Kaffeemühlen und es hat noch 2 Vogelbäglein. Das sind ja aus Stein mit einer Mulde. Und in diesen Vogelbäglein kann man mit Steinen so reiben und dann gibt es Steinmehl. Und jetzt können am Samstagmorgen Kinder gratis in diesen Sandraum kommen. Da kommen so, am Anfang kamen schon etwa 7 Kinder mit Eltern. Und jetzt kommen schon 19, es wird uns schon mal zu viel. Und die Eltern, die kommen einfach aus dem Staunen nicht mehr raus, dass ein zweijähriges Kind 3 Stunden lang in diesem Raum spielt. Sie gehen nicht mal raus, um noch Kuchen zu essen. Also mit diesen einfachen Sachen, die praktisch nicht gekostet haben, die so ins Spiel kommen. Ja, jetzt noch vom Spiel draußen auch ein paar Bilder. Das fehlt vielen Kindern natürlich heute. Das Spiel draußen findet dann oft nur noch auf Spielplätzen statt, die sehr wenig Abenteuer bieten. Und ja, an solchen Plätzen, für ihn war das Abenteuer mit den Steinen. Im Lauf spielen kann auch unermüdlich, können Sie das tun. Diese Familie ist oft zusammen mit 2 anderen Familien, haben sie einen Platz gesucht am Rhein, am Alten Rhein, so. Und da haben diese Familien sind den ganzen Sonntag da an diesem Platz gewesen. Und die Kinder, das waren dann etwa 10 Kinder dabei, die haben gespielt und gespielt da am Rhein. Mit dem Sand, mit Wasser, mit allem, was ich da hatte. Und die Eltern hatten es sehr angenehm, sie konnten da schlafen, sich austauschen. Und jetzt möchte ich ein bisschen drauf kommen, was ist denn das mit diesem Spiel? Ja, mit was hat das zu tun? Weshalb sind die Kinder so, weshalb ist das ihr Leben, das Spiel? Wenn wir in die Natur schauen, schaut mir jetzt etwas unscharf. Ja, Sie sehen, dass es Wolken sind. Wenn wir in die Wolken schauen, die spielen ja auch immer. Also die Natur, die spielt eigentlich auch. Also der Wind, der spielt mit den Blättern und das Wasser, das spielt unaufhörlich. Es ist immer in Bewegung und spielt. Und wenn wir da zuschauen, das bewegt uns ja auch. Wenn wir so einen Bach sind, das bewegt. Und die Kinder sind deshalb auch sehr gerne in der Natur. Das ist verwandt. Das ist ein Teil von ihnen. Und die Tiere, viele solche Tiere spielen auch. Und ich habe das gehört von einem Kanadier, der hat ein Buch geschrieben über die Seele des Bären. Der hat 3 Bärennester, kleine hat er in Sibirien aufgezogen, in einer Gegend, wo es ganz viele Bären hat. Und er war so berührt, dass diese Bärenkinder, die haben auch vom Morgen bis am Abend gespielt. Auch unaufhörlich, wie es unsere Kinder auch tun würden, wenn sie es könnten. Jetzt gibt es so Untersuchungen in Amerika, wie lange Spielzeiten, 3 Spielzeiten ein Kind noch so hat. Und da sind sie dann auf 20 Minuten gekommen, im Tag, wo das Spiel noch wirklich frei sein könnte. Weil ganz viel eben Transport und angeleitetes Spiel wird einfach, wie ich am Anfang sagte, auf die Seite gedrängt. Nochmal die Bären, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wie die jungen Tiere. Die können noch schön spielen. Also so junge Katzen und junge Hunde, die kugeln dann so. durcheinander. Und das ist ganz ohne Aggression. Und das machen eigentlich alle Kinder der Welt, machen dieses ursprüngliche Spiel, sagt man denen, dieses, wir sagen auch Ruggele, Huggele, Balgen, sagt man auch, aber hier kommt sehr früh, wenn unsere Kinder balgen, so kommt schon sehr früh Aggression herein. Aber das ist was Fremdes. Im eigentlichen, ursprünglichen Spiel gibt es keine Aggression. Das ist ganz rund und weich. Vielleicht gibt es welche unter Ihnen, die Fred Donaldson kennengelernt haben. Gibt es jemanden? Der, wenn ich nicht weit von hier, in St. Arbogast auch Kurse gibt, wo eben dieses ursprüngliche Spiel eher wieder zurückholt. Das ist so die Basis. Da können auch Kinder, die Manko haben, so, die können mit diesem ursprünglichen Spiel wieder zurückfinden in die Harmonie. Sie holen auch ganz viel nach an Bewegungsformen, also da wird viel gekrabbelt, gerollt, eben Bewegungsformen, die in der ganz frühen Kindheit da sein sollten, aber nicht mehr immer da sind. Und hier wird das ganz viel nachgeholt. Wir sagen, können auch so etwas, das Bild ist noch von Österreich. Ich musste doch wenigstens ein österreichisches Bild mitbringen, aber schon ein älteres. Und bei diesem Bild kann ich gut die, ich glaube, man kann es sehen, was zum ursprünglichen Spiel gehört, ist von Fred Donaldson diese Begriffe. Wenn das vorkommt, gehört zum ursprünglichen Spiel. Ihr könnt jetzt anhand dieses Bildes, ist es sehr schön eigentlich, Gleichgewicht, Gegenseitigkeit, Harmonie, Berührung, Liebe, Vertrauen, Wachsamkeit, Herumgetolle, Furchtlosigkeit, Zugehörigkeit. Sehr wunderbar, wie sie das macht. Einbeziehung, Freundlichkeit, offen, ursprünglich, Verzagerung. Ich könnte jetzt das bei vielen Bildern, die noch kommen, wieder drüber legen und es würde immer stimmen. Das ist so wie ein Gradmesser für das freie Spiel auch. Er hat hier in der Mitte hat er so Tupfen und dem sagt er das kulturelle Spiel. Wir haben dieses ursprüngliche, das eben alle Kinder der Welt spielen. Und das, alle kulturellen Spiele, die gibt es natürlich auch. Oder? Es gibt eben Schach, Eile mit Weile, Fußball, ganz viele Spiele, die Regeln haben, die einen bestimmten Ablauf haben. Das sagt für kulturelle Spiele und er sagt, dort ist eigentlich fast immer das Element der Konkurrenz drin. Also einer gewinnt dann. Und das kommt nicht vor im ursprünglichen freien Spiel. Da ist keiner, der gewinnt. Da ist keine Konkurrenz. Und er sagt, das kann Gefahren haben, wenn das zu einseitig wird, wo er dann diese Wörter bringt, konkurrieren, gewinnen, verlieren, verteidigen, ich könnte jetzt das mit so einem Bild, also dass es jetzt irgendwo die Menschen einander nicht mehr wahrnehmen. Das ist, was das abläuft. Aber wir werden bei dem uns nicht so lange aufhalten, weil das gibt es ja schon genug. Das gibt schon so viel. Ich werde mich mehr mit dem anderen befassen, weil das eben weniger wird und doch so lebenswichtig ist. Ich habe jetzt dieses freie Spiel so wie in ein Ei hineingetan, weil das für mich lebendiges Spiel ist, habe ich es in ein Ei gemacht, weil da das Leben drin ist. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Arten vom freien Spiel. Und ich werde jetzt von jeder Art wirklich ein paar Bilder zeigen und dann kommt es euch in den Sinn, das habt ihr sicher auch erlebt. Hier gibt es eben bewegliche Regeln, keine festen Regeln. Die entstehen und verändern sich auch während des Spiels. Auf der anderen Seite das kulturelle Spiel. Das habe ich in eine Pyramide gemacht, weil es, also ich rede jetzt nicht gegen Sport, gegen Schach oder irgend solche Spiele. Einfach dieses hat die Tendenz, eben durch Wettbewerb immer sich zuzuspitzen. Und das wissen wir ja aus dem Sport, dass es bis zu Doping kommt. Das ist im Gegensatz zu hier, wenn das immer stärker wird, wird es immer lebendiger und immer vielfältiger. Und hier wird es eng, wenn das zu einer Steigerung kommt. Wenn nur noch Wettkampf da ist, dann kann die Seele fast nicht mehr leben. Wenn man nur im Wettkampf lebt, werden die Menschen krank. Für dieses Spielen im Ei, sozusagen für diese Spiele, gibt es eine Grundlage. Das ist ein Bild eine Stunde nach der Geburt, wo die Bindung zu der Mama kommt, dieser tiefe Blick, der eigentlich sagt, ja, du siehst mich, ich bin geliebt, ich bin anerkannt. Ich zeige noch ein Bild, wie entspannend das ist. Auch eine Stunde nach der Geburt. Und da drin ist so wie, das ist wie ein Urbild dieses Spiels im Ei. Das spiegelt sich alles, was später kommen kann. Eben die Liebe, die Ruhe, die Geborgenheit. Das Anerkanntsein, das ist hier, das Urei ist hier. Die Wärme, die Geborgenheit. Diese Mutter zeige ich auch oft, weil die hatte es noch viel leichter als die heutigen Mütter. Weil sie weiß genau, was sie zu tun hat. Das war schon seit Jahrhunderten so und das gibt ihr ganz viel Sicherheit. Und das haben wir heute nicht mehr. Wir wissen nicht, Nuki oder nicht Nuki, Kinderwagen nach vorne, nach hinten, im Elternbett, nicht im Elternbett. Alles ist eine Frage. So schwierig. Also ich habe sehr viel Mitgefühl mit den Müttern, dass es einfach wirklich viel schwieriger ist. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Ei. Da haben wir ganz unten, wir beginnen jetzt mit dem Funktionsspiel, mit dem Nachahmungsspiel, Fantasiespiel. Das ist, bei diesen Bildern könnt ihr immer auch Ideen haben, wie es laufen könnte. das Funktionsspiel, das beginnt ja schon bei den ganz kleinen Kindern, die haben ein ungeheures Interesse an der Welt, wie alles geht, wie sich das anfühlt. Das lohnt sich, dieses Interesse zu erhalten, also dass man darf, dass es Raum gibt, wo man darf, wo nicht alles Nein ist. Räume schaffen. Das kennt ihr sicher natürlich, dass es dann irgendwo so ein Kasten gibt, den man ausräumen darf. Da geht's. Aber es sind natürlich ungeheuer viele Sachen. Dieses Kind ist jetzt gar nicht so sehr interessiert am Zug und Bahnhof halten und so, sondern einfach vorwärts und rückwärts, wie das geht. Und ihr seht, er hat ja so ein bisschen träumenden Blick. Und das zeichnet auch das innige Spiel aus, dass die Kinder so ein bisschen ins Träumen kommen. Und das ist ganz wichtig, weil heute viele Kinder viel zu wach sind. Sie sind schon so wach, dass man fast das Gefühl hat, schon Professoren vor sich zu haben. So gescheit sind sie schon. Einfach wach, und sehr viel Wachheit heißt auch sehr viel Angst. Sehr, sehr viele Kinder mit Angstproblemen. Und wenn sie freispielen können, kommen sie wieder in diese Traumebene. Und das ist immer heilend. Das heilt. Das bringt wieder in die Mitte. Das Spiel ist in der Mitte. Es ist nicht im Kopf und nicht in den Füßen nur, die spielen mit, aber die Mitte ist das Wichtige. Das sind wieder die zwei Buben von Grazerberg. Die spielen hier am Brunnen. Und man kann jetzt denken, ja, so Wässerle mit Wasser so spielen. Aber das sind natürlich physikalische Experimente, die sie machen. Da passiert ganz viel. Vom Wasserspiel sind die Kinder auch sehr fasziniert. Das lohnt sich ihnen, Möglichkeit zu schaffen, wirklich da ihre Erfahrungen zu machen. Das Nachahmungsspiel. Das ist etwas jetzt, was dann die jungen Tiere nicht können, diese Spiele nachahmen, aber die Kinder sind sehr große, gute Nachahmer. Also die musste natürlich ja erleben, dass die Mutter Wäsche aufhängt. Und die kleinen Kinder sind ganz darauf angewiesen, dass sie Arbeiten erleben. Sie wollen arbeiten. Und wenn sie das nicht dürfen, als kleine Kinder, mithelfen, mitarbeiten, haben wir ihnen das Arbeiten schon ausgetrieben. Und in der Schule müssen wir es dann wieder einpeitschen, sozusagen. Die hätten das schon, die bringen das mit. Mit einem unglaublichen Eifer. Jetzt geht es darum, die nachahmenswerten Arbeiten nicht aussterben zu lassen. Für sie ist das interessant. Also Karotten raffeln, schneiden, wischen, putzen. Sie putzen wunderbar. Eine Mutter hat mir gesagt, ihr Kind spiele gar nicht. Und da sagte ich, ja, was macht es denn? Es putzt. Mit 2 Jahren ist das Normale. Da wollen sie, gehen sie hinter der Mutter her und wollen auch. Ja, wo sind die nachahmenswerten Arbeiten? Natürlich gibt es auf dem Bauernhof gibt es viel. Ich bin sehr für Spielgruppe auf dem Bauernhof, damit die Kinder noch einfache Abläufe miterleben, oder dass man das wirklich mit ihnen aussucht. Ich sage zu den Müttern, das nützt nicht die Kuh im Bilderbuch. Mu. Das ist nur Papier, das ist ein leerer Begriff. Die Kinder müssen das mit allen Sinnen, was die Kuh macht. Und es nützt nichts, nur einmal dahin zu gehen. Immer wieder, immer jedes Mal sieht man wieder was Neues, bis das sich setzt. Wenn das alles nur virtuell sozusagen erlebt wird, dann ist da unten alles hohl. Das fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Wenn da unten das nicht aufgebaut ist, an echten Erlebnissen. Wer gibt denn der die Flasche? Von diesem Kind erzähle ich euch das später noch. Er hat sehr früh diesen Bären so gern gehabt. Und ich erzähle die Geschichte dann weiter mit den Bären. Ja, wenn die Kinder so spielen, wir spielen die Post, Postbüro. Es ist nicht immer aufgeräumt, das muss ich sagen. Dieses Spielen bringt einen gewissen Umsatz mit sich, aber auch sehr viel Freude. Sehr viel Freude und Bewegung. Dann kommt mit der Zeit auch die Fantasie dazu. Das ist aus einem Kindergarten. Die spielen Osterhasen. Also da drauf auch ganz wenig, die haben da Pelze. Und ihr seht unten, ich muss jetzt ein bisschen genau, weil das ist das Wichtigste. Die haben da Flöcke und Federn. Also sie malen eben Ostereier. Mit diesen Federn. Der hat auch noch Ohren. Und dieses Spiel ging also über Wochen. Über Wochen haben die Osterhasen gespielt. In allen Variationen. Die haben hier sich ein Schiff gebaut, die zwei Buben. Und da eben dieses Schiff entsteht, mit Büchern, mit Stühlen, da müssen sie knöpfen. Und wie ich am Anfang sagte, das Gehirn kommt da richtig in Funktion. Das Resultat ist das gar nicht so wichtig, der Prozess, dieses Drinsein, diese Begeisterung. Wenn die Kinder im Spiel drin sind, dann streiten sie nicht. Also wenn sie streiten, sind sie aus dem Spiel rausgefallen. Wenn sie ganz drin sind, ist das friedlich. Dann sind sie so drin, beschäftigt. Das sind zwei Buben, die jetzt auch schon groß sind. Die haben in einem Dorf gelebt, wo sie sozusagen das ganze Dorf benutzen konnten. So ein kleines Dorf im Schwarzwald für ihre Spiele. Und das gibt es ja auch nicht mehr heute, oder? Das ist ganz selten. Also die Spielwelt der Kinder, die wurde unglaublich zusammengeschnitten. Das ist dürfen fast nicht mehr ja, über die Straße, oder? Es ist alles gefährlich. Wo gibt es noch interessante Spielräume? Wenn das zu Hause nicht mehr ist, dann müssen die Kindergärten und die Unterstufen, die Schulen müssen eigentlich Abenteuer werden. Die müssen sich ganz neu formieren. Vor allem auch für die Buben. Weil wir haben Mädchenschulen. Die Mädchen können auch Bild sein. zusammenspielen. Wir haben da einen Spielgarten eingerichtet, wo Kinder am Nachmittag kommen können, einfach wenn die Eltern zum Friseur müssen oder so, damit die Kinder nicht irgendwo warten oder vor dem Fernseher sind. Spielräume schaffen ist ein Gebot der Stunde. Orte schaffen, wo die Kinder wieder spielen können. Das sind, ich sage so, in meinem Buch sage ich, diese Spielorte, das sind wirklich wie Sterne. Wie Sterne, die leuchten überall, wo so einer entsteht. Ja, das Bewegungsspiel. Spiel ist Bewegung auch. Also wenn man in einen Kindergarten hineinsieht und man sieht da nur lauter Tischchen, wo die Kinder an Tischchen sitzen, das ist dann eben kein Bewegungsspiel möglich. Schon bei ganz kleinen Kindern. Die sind oft viel zu viel irgendwo angeschnallt und können sich nicht frei bewegen. Es ist unglaublich wichtig, dieses freie Bewegen in der ersten Zeit. Kinder, die so frei sich entwickeln konnten im ersten Lebensjahr, die bewegen sich so wunderschön harmonisch, wie wenn ihr Tiere seht, also ein Reh, wie das springt, oder ein Panther. Die haben diese wunderschönen, weichen Bewegungen. Und so bewegen sich Kinder, die eine ungestörte Bewegungsentwicklung haben. Es ist so schön, ihnen zuzuschauen. Die nicht stürzen, sie können auch stürzen. So, wir haben für 3-Jährige so hohe Leitern. Die sind so sicher, ihnen passiert nichts. Sie können rollen, können den Kopf abfedern und sind natürlich ganz stolz auf diese Bewegungsfähigkeit. Aber eben auch für größere Kinder. Da braucht es diese ein bisschen von dieser Wildheit, ein bisschen von diesem Dreck, wühlen im Dreck. Deshalb hatte dieses Kind die Schweine so gern, weil die ganz dreckig sich machen konnten. Wunderbar. Bei uns gibt es einen kleinen See, den Vorarlsee. Der hat so ein bisschen einen schwarzen Schlamm, da gehen dann die Kinder rein und machen sich ganz schwarz. Das ist wunderbar. Wir haben die Bäume. Der konnte unglaublich gut klettern, dieser Buch. Ich kenne eine Schule in Schweden, die sehr viel mit Bewegung arbeitet, und die haben eine große Umgebung an dieser Schule mit so rundherum sind Felsen und Wälder und vorne das Meer, braun hat. Und die Kinder sind in der ersten Klasse, sind die gar nicht im Klassenzimmer. Die sind eigentlich immer draußen. Ja. Im Winter in Schweden. Die sind draußen. Das kennen wir auch von den Waldschulen. Da sind die Kinder auch draußen das ganze Jahr. Die bewegen sich so viel. Und die sagten vor allem, die Buben kommen viel später. Die kommen dann in der 2. Klasse langsam ins Klassenzimmer, weil die immer auf den Bäumen sind. Also die müssen offenbar so viel nachholen. Und ich hatte ein Patenkind an dieser Schule, die hat Lesen und Schreiben und so, das hat sie gar nicht so interessiert. Die ersten 3 Klassen früher so ein bisschen, sie haben ganz viel Theater gespielt und Musik gemacht an dieser Schule. Sie hatten einen ganz tollen Musiklehrer. Wenn der Stunde hatte, kamen alle Jugendlichen. Keiner wollte die Musikstunde verpassen. So was gibt es auch. Und dieses Mädchen hat dann in der 5. Klasse also gesagt, jetzt will sie mit Lernen beginnen. Und dann hat sie in ein paar Monaten hat sie den ganzen Stoff gehabt. Die ging dann später, hat sie die deutsche Schule noch gemacht in Schweden und ist dann in die Schweiz zurückgekommen. Ihr Vater lebt in der Schweiz und hat jetzt an der ETH Architektur studiert mit besten Resultaten. Also sie hat erst nach der 5. Klasse begonnen, mit Schulstoff zu beschäftigen. Aber die hat diesen Enthusiasmus, den hat sie eben jetzt noch. Das hat ihr beim Studium sehr geholfen, diese Freude da zu arbeiten. Das ist eine Weidenschaufel, so auch wieder mit ganz einfachen Möglichkeiten. Jetzt kann alles Spiel kann plötzlich so sich intensivieren, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist was ganz Spezielles. Die Johanna, die hier mit ihrer Puppe spielt, hat ganz viel mit ihrer Puppe gesprochen. Die Mutter hat ihr sie gemacht, hat ihr noch dasselbe Pyjama gemacht. Sie hat jahrelang mit dieser Puppe gespielt und ganz viel der Puppe erzählt. Und mit ihr gespielt, wenn sie traurig war, hat sie ihr das erzählt, wenn man da hinhörte, konnte man ganz viel erfahren. Dieses Kind hatte sich da so eine Röhre, da kann man reinkriechen, hat er sich gebaut und unten ist diese Röhre offen. Also gibt es so wie ein Loch, das sieht man jetzt nicht von vorne. Und er hat diese Röhre voll gestopft mit allem, was er finden konnte. Alles voll gestopft und unten bei diesem Loch, da kam dann das wieder so ab und zu wieder raus, wenn es keinen Platz mehr hatte. Der hat das so unglaublich intensiv gespielt, dass ich dachte, er will damit etwas sagen. Aber was? Und ich habe dann die Mutter angesprochen. Und dann hat sie gesagt, ja, er hat jetzt ein wirkliches Problem. Er kotet ein. Also das ist eigentlich ein Krankheitsbild, wo die Kinder es verklemmen, auf die Toilette zu gehen. Und dann wird der Darm so voll, dass ab und zu einfach was abgeht. Können sie nicht kontrollieren. Die haben dann immer wieder die Hosen so etwas voll. Und er hat das eigentlich im Bild gespielt. Das ist, ich bin ganz voll gestopft und da geht dann immer was ab. Und er hat das so intensiv gespielt und ich wusste, das ist etwas, was also wirklich schon etwas Schwerwiegendes ist, was für das Kind schon schlimm ist. Und ich kannte ihn und lustigerweise hat er dann jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er gesagt, ich möchte zu dir kommen zum Spielen. Unbedingt. Und er durfte das früher einmal mit einem Kollegen und jetzt wollte er wiederkommen. Und ich dachte ja, also da muss ich jetzt einfach offen sein, da ist was mit ihm. Und er kam dann strahlend, aber er war ganz verklemmt. Also Er konnte nicht so einfach hüpfen und springen, das war alles so zusammengezogen. Und er konnte auch nicht spielen. Er hat etwa viermal, er kam hintereinander, viermal hat er nur Nüsse geknackt. Wir hatten da Hafennüsse, der hat nur Nüsse geknackt und nicht gespielt. Und dann sagt er, ja, spielen, ich bin jetzt in der ersten Klasse und ich muss arbeiten. Und dann durfte er dann diese Nüsse noch mahlen und was gute Plätzchen backen daraus. Und dann langsam habe ich mit ihm so ein bisschen gesprochen. Ja, spielen ist auch was Wichtiges und was Schönes so, nur so nebenbei. Und dann hat er eine große Zeichnung gemacht von einem Riesen. Ein großer Riese, und der war oben knallrot und hatte einen ganz bösen Mund. Und da dachte ich, endlich kommt etwas. Dann hat er die Zeichnung auf die Seite gelegt und hat gesagt, sie ist nicht fertig. Aber er wollte weiter zum Spielen kommen. Wir hatten abgemacht bis Weihnachten. Und dann sagte er vor Weihnachten, gell, nach Weihnachten könnte ich ja ab und zu, wenn du Zeit hast, immer noch kommen, so bis Ostern. Er wusste schon, dass das nicht fertig ist an Weihnachten. Und er hatte also eine lange Strecke, bis er überhaupt wagte, ins Spiel zu kommen. Und dann hat er begonnen, Riesen zu bauen. So hoch Riesen. Und diese Riesen hat er dann mit Bällen bombardiert, also bis sie auseinanderfielen. Und diese Riesen waren unglaublich böse. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich die Zeichnung wieder haben. Also das ist alles angelegt so, es ist nicht einfach irgendwas. Hol mir die Zeichnung, und dann hat er an diesem Riesen weitergearbeitet. Jedes Mal bringt er ein Krafttier mit von zu Hause. Eines ist ein Frosch. Und dieser Frosch ist frech. Er darf nicht so frech sein, aber der Frosch, der kann alles sagen. Dann hat er noch einen Löwen und einen Dino. Also starke Tiere so. Dann hat er den Frosch hingelegt und nachgefahren, der war halb so groß wie der Riese. Und dann hat er plötzlich, hat er gesagt, boah, der Frosch, sieh mal, wenn ich den jetzt blau anmale, dann kann ich mit den Farben spielen, das Blau ist stärker als das Rot vom Riesen. Der Riese brennt jetzt, aber jetzt kommt der Frosch mit dem Wasser und hat begonnen, mit diesem Wasser das Feuer zu überdecken. Dann hat er blau, dann hat er zwei Scheren gemalt und hat dem Riesen hier die Haare abgeschnitten, hier so zwei Scheren gemalt und dann den Kopf abgeschnitten. Und dann hat er gesagt, jetzt sind nur noch die Knochen übrig und hat die Knochen auf der Seite gemalt. Hier Knochen, hier ein Totenkopf. Und dann musste er noch, dann ist er ein bisschen in die Hängematte gegangen. Dann sagte er, ich muss noch ein Bild malen. Hat noch ein großes Papier, hier hat er einen großen Totenkopf gemalt, in denselben Farben wie der Riese. Und dann sagte er, das ist der Vater. Und dann ein mittleres und einen kleinen Totenkopf, also eine Totenkopffamilie. Und er sagte, das ist der Vater, das ist die Mutter und das ist das Kind. Und er war, also das war, jetzt kam es endlich raus. Ich habe es schon geahnt, dieses Kind hatte wirklich Angst vor seinem Vater. Das ist ein Vater, der sehr schnell wütend wird und sehr schimpfen kann. Und der war irgendwie schon so klein, also. Und so hat sie einfach nicht erkannt gefühlt. Und jetzt durch diesen Prozess mit diesem Riesen, das kommt noch jedes Mal, dass dieser Riese einfach um muss, Und ein Kind, der kann halt nicht sagen, mein Vater ist böse oder mein Vater ist ein böser Riese. Würde niemals ein Kind sagen, weil es immer ein Kind ist mit den Eltern. Es kann das nur ein Bild machen davon im Spiel. Er kommt mir vor wie ein Riese, aber das ist nicht mein Vater. Es ist ein Riese und dieser Riese muss sterben. Das ist ein wahres Bild. Dieses im Vater, was wie ein übermächtiger Riese ist, das muss sterben. Da hat er recht. Und da läuft jetzt auch ein Prozess mit den Eltern. Er war nach dieser Stunde, war er wirklich befreit. Er ist gehüpft. Das war so schön zu sehen. Also das sind lange Prozesse und ich sage dem, das innige, heilende Spiel, wenn ein Kind wirklich im Spiel sagen kann, was auf seiner Seele lastet, dann ist das heilend, das Heil. Und wenn es nur irgendwo auf der Welt einen Menschen findet, der Zeit hat, das zu lassen, dann bedeutet das einfach unglaublich viel. Solche Orte sind dann auch Sternorte, wo das möglich ist. Ich habe hier ein Armbändchen. Ich habe diese Weihnachten bekam ich ein Päckchen mit diesem Armband. Ich dachte, oh, schön. Und das hat mir ein ehemaliges Spielkind geschickt, das 2 Jahre zu mir zum Spielen kam. Einfach so jede Woche eine Stunde kam sie zum Spielen. Jetzt hat sie selber 2 Kinder. Und der Ältere beginnt jetzt zu spielen. Das hat sie daran erinnert, wie sie gespielt hat. Und sie hat mir dieses geschickt. So als Dank. Also, sie wissen das noch. Ein anderer Bub, der jetzt auch erwachsen ist, der sehr schwierige Spiele gespielt hat. Der hat das hier geläutet und hat gesagt, er müsse jetzt mich noch einmal sehen. Der hat so Tätowierungen, so nackt, so Körper, so nur ein Leibchen. Und dann hat er mir also sein ganzes Leben erzählt, was jetzt bis jetzt passiert ist. Und dann hat er gesagt, das Spielen, das war das Schönste in meinem Leben. Stellt euch vor, nur dass er spielen kommt. Das hat ihn irgendwie gerettet, der hat ganz schwierige mit Drogen und so, der ist nie abgestürzt. Dann hat er gesagt, er hätte sonst immer ein Messer bei sich, aber als er zu mir gekommen sei, habe er das draußen gelassen. Also auch vor diesen allerschwierigsten Buben, gerade sind oft Buben, die also aggressivere Spiele haben, das richtet sich nie gegen mich oder gegen das Material. Also sie können das gut handhaben. Große Liebe kommt da entgegen. Das ist eine dieser Schachteln, von denen ich erzählt habe. Ja, von jedem Kind könnte man hier so eine Geschichte erzählen. Dieses Kind hatte eine sehr schwierige Geburt und die erste Babyzeit war sehr schwierig. Und das habe ich oft erlebt mit der Schachtel, dass die Kinder ihre Geburt noch einmal gespielt haben. Die haben das in sich, die wissen es genau. Ich habe auch so ein, wir arbeiten nach Pickler auch, an so einem Pickler-Tunnel. Und da hatte ich so ein Kind, das eine sehr schwere Geburt hatte, ein Kaiserschnitt. Und er hat dann seine Geburt nachgespielt, die er nicht haben konnte. Er hat zuerst einen Berg mit Wolle gemacht. Wir haben so weiße Wolle. Und dann hat er sich eingenistet in dieser Wolle. Ganz eingenistet. Dann hat er diese Wolle genommen und in dieses Tunnel gestopft und dann ist er durch diese Wolle durch hat er sich gekämpft durch diesen Tunnel mit einer vollendeten Geburtsdrehung hinten auf die Welt gekommen. Das hat er dreimal gemacht, dieses glühende Backen. Und also das war für ihn so wichtig, das nachzuholen. Und er hatte auch ganz lange nach der Geburt hatte er so eine Augenbinde im Wärmekasten, die er nie haben wollte. Ich wusste das nicht und er hatte so eine Angewohnheit, aus Tücher zu nehmen und den Leuten diese Tücher aufs Gesicht zu drücken. Also den Erwachsenen und den Kindern, und ich konnte es einfach nicht einordnen, was das ist. Und fragte dann, da hat die Mutter mir das erzählt, dass er das so nicht gern hatte. Und als er das nächste Mal das machte, sagte ich, ja, das hast du erlebt, dass du ein ganz kleines Baby warst. Du hast das gar nicht gern gehabt. Und sie haben es immer gemacht. Aber jetzt passiert dir das gar nie mehr. Das schauen wir. Und es hat aufgehört. Und nie mehr gemacht. Also sie müssen es nicht sagen können und dann muss es jemand verstehen und bestätigen, ja, so ist es. Die Wahrheit. Und dann können sie weiterschreiben. Das ist auch so ein inniges Spiel. Draußen, die hat Zwergepärchen gemacht. Stundenlang hat sie da für die Zwerge gearbeitet. Es braucht Ruhe für dieses Spiel. Oft, sie haben gesagt, es ist den Kindern langweilig. Sie wissen nicht, was zu spielen. Die müssen wie zuerst durchgehen durch diese Langeweile. Und dann kommt es erst. Diese Geduld müssen wir haben. Dieses Kind, eines dieser Kinder, wurde von einem Hund gebissen, als es ein Baby war. Und es war so schreckhaft, dass schon wenn eine Türe zufiel, kam sie völlig außer sich, musste so weinen. Und sie hat sich auch mit dieser Wolle, hat sie sich auch wieder eingenistet. Und sie hat sich immer ein Nest gemacht bei mir zu, mit dieser Wolle und mit einem weißen Bären, hat sie sich da diesen Schutz gegeben. Diesen Schutz. Und hat auch geholfen. Ganz viel Mal hat sie das gemacht. Das ist jetzt aus einer Babygrippe. Eines dieser Kinder war ein In-vitro-Kind, also in-vitro-gezeugtes Kind. Und das sind oft schwierige Schwangerschaften, auch viel Angst, dass man das Kind wieder verlieren würde. Auch meistens Kaiserschnittkinder. Und er war extrem unruhig, also er ist wie ein Ball herumgeflogen, konnte praktisch keine Minute ruhig sein. Sehr schwierig für die Mutter. Und er hat dann begonnen, als er so zwei, noch nicht zwei war, hat er immer die Hosen ausgezogen, dass er nackte Beine hatte. Und dann haben wir so ein Seidentuch, so ein langes rosa Seidentuch, das hat er dann so, musste man wickeln. Er wollte ganz in diesem rosa Seidentuch eingewickelt sein und dann entweder in der Hängematte geschaukelt oder aus dem Schoß der Mutter geschaukelt. Also er hat sich das wie nochmal geholt, dieses im Mutterleib ganz geborgen sein. Und geschaukelt sein, nochmals dahin zurück. Und dann begann es, dass er so kleine Pausen machen konnte. Nur eine Minute mal einfach zu sich kommen. Das ist ganz wichtig für diese Kinder, dass sie eben so dass sie so spielen können und dass jemand die Sprache des Spiels versucht zu verstehen. Es gibt einen Kinderpsychiater, heißt er wieder Chris Chang, heißt er, ein Amerikaner, der sagt, jedes Kind sollte eigentlich mit den Eltern eine Bodenzeit haben. Jeden Tag eine Bodenzeit. Bei den Kleinen ist das wirklich noch am Boden, bei den anderen nicht. Wo das es vom Kind auskommt, wo wir nicht fragen oder zeigen oder machen, sondern nur da sind und das Kind fühlt. Also wenn die Kinder zu mir zum Spielen kommen, ist immer die Führung beim Kind. Also ich folge nur dieser Spur, weil ich weiß, dass sie immer heilend, immer zur Heilung führt, auch wenn sie durch so tief hinuntergeht. Aber das Spiel ist immer heilend. Und so eine Bodenzeit zu haben, wo eben das Kind sich öffnen kann, dann lernen wir mit der Zeit einfach besser, das Kind zu verstehen. Was es sagt, dass es ist schwierig, so sich zurückhalten, dass wir da nicht immer schon überschwappen, bevor das Kind macht das ganz schnell zu und dann sagt es nichts mehr. Und wenn es schon nichts mehr sagt, braucht es Geduld, bis wieder diese Öffnung kommt. Ja, jetzt sind wir da durch diese freien Spiele, bis zum innigen Spiel. Und das wandelt sich um dann bei den größeren Kindern in Kunst eigentlich. Spiel und Kunst ist ganz nah zusammen. Die Künstler sind immer Spieler. In Malerei, Musik, Sprache, Theater und ja, so in Lebenskunst überhaupt. Wenn wir Lebenskünstler sind, dann spielen wir auch. Das Spiel kann gar nie sterben. Auch wenn ihr Kinder habt, die gar nicht mehr spielen können, ist das Spiel ist, kann nicht sterben. Das ist nur eingemauert. Auch in uns allen ist das Spiel immer da. Und wenn wir es befreien können, wenn es wieder in Fluss kommen kann, dann heißt das, man kommt zur Lebenskunst. Man findet das, was man im Leben eigentlich wollte. Auch ich habe so ein Lebenskunstbild, das ich lustig fand. Diese Familie in Aschenzell, die hatte zwei riesige Bäume vor dem Haus. Und dann haben die miteinander, wir hatten vier Kinder, haben die ein Baumhaus gebaut. Und die Kinder, die vier Kinder leben eigentlich praktisch nur im Baumhaus. Und das ist ein Riesenabenteuer für sie. Also es ist so, ich finde das ein bisschen Lebenskunst. Sie haben das jetzt einfach so gemacht und haben eine Riesenfreude daran. Das ist so wie ein Gegenbild. Also wo soll da die Freude sein? Ja, jetzt habe ich vermutlich lange genug gesprochen. Es gäbe da andere Themen, wir haben aber alles ein bisschen angesprochen. Spiel und Arbeit ist so ein großes Thema. Und ich hoffe einfach, dass es ein bisschen Anregung gegeben hat, dass ein bisschen ein Türchen sich geöffnet hat und ihr Interesse bekommt, auf diesen Spielweg euch in Bewegung zu setzen. Das würde mich sehr freuen. Und ihr werdet ganz viel haben davon. Danke fürs Zuhören.